Dankeschön. Genau, guten Morgen auch von mir. Wir sind eben, wie der Tommy schon gesagt hat, aktuell in unserer Predigtreihe durchs Matthäus-Evangelium unterwegs. Und die heutige Predigt wird ähnlich lang dauern, wie gebraucht, um den toten Meerwitz vom Gerhard zu verstehen. Ihr werdet sehen, wie lang das gedauert hat. Wir sind eben mitten in der Karwoche sozusagen, also in unserer Predigtreihe. Wir haben die letzten Male gehört, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wir haben gesehen, dass er das erste Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hat. Wir haben von Jesus im Garten Gethsemane gehört. Unser heutiger Predigttext, der befasst sich jetzt eben mit der Gefangennahme Jesu, also mit dem Verrat durch Judas und mit dem Gerichtsprozess, der schlussendlich zu Jesu Verurteilung geführt hat. Und ich möchte den Predigttext gleich vorlesen. Es ist Matthäus 26, 47 bis 48. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Aber wie würden dann die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriester Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des Hohepriesters, und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keins. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht auf das, was sie gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe nun, habt ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen, Christus, weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Genau, ein recht langer Text. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne in der heutigen Predigt die 4 Hauptcharaktere des Textes etwas näher anschauen. Und das sind für mich Judas, das ist der Jünger, der zum Schwert greift, das ist Kaiaphas und zu guter Letzt Jesus. Und wir wollen uns die Unterschiede zwischen den 4 Personen anschauen und vor allem auch die Unterschiede zwischen den 3 Erstgenannten und Jesus. Und dann gibt es auch noch einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen den 3 Erstgenannten in einem sehr wichtigen Aspekt. So viel zur groben Gliederung. Fangen wir gleich an mit der ersten Person, mit Judas. Ich trinke nur noch kurz einen Schluck. Genau, Judas. In Matthäus 10 sehen wir, da sind alle 12 Jünger aufgelistet und Judas ist einer von ihnen. Da unten in Vers 4 wird er genannt. Das heißt, Judas war einer der Personen, die Jesus ausgewählt hat als seine Apostel, mit ihm unterwegs zu sein. Und Judas hat zum allerengsten Vertrautenkreis rund um Jesus gehört. Er war nahezu ständig mit Jesus unterwegs, hat hautnah miterlebt, wie Jesus Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt, wie er Tote lebendig gemacht hat, wie er Stürme gestillt hat. Er hat mitbekommen, mit welcher Vollmacht Jesus gelehrt hat und mit welcher Autorität er sich gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten gestellt hat. Er war sicher eine der Personen, die Jesus am intensivsten miterlebt haben. Aber jetzt lesen wir in unserem heutigen Bibeltext, dass Judas in den Garten kommt, um Jesus zu verraten. Was ist da passiert? Was ist passiert zwischen der Berufung zum Apostel und unserer heutigen Bibelstelle, dass Judas zu diesem Verrat in der Lage gewesen ist? Dafür müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und zwar finden wir im Johannesevangelium im Kapitel 12 eine Stelle, da steht, da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Wir sehen da in diesem Text, dass Judas den Beutel getragen hat, was so zu verstehen ist, dass er wohl der Schatzmeister unter den Jüngern gewesen sein dürfte. Und wir lesen weiter in dem Text, dass er als Dieb bezeichnet wird. Er ist eine Person gewesen, die sein finanzielles Wohl über die Armut der wirklich bedürftigen Menschen gestellt hat. Warum? Warum macht man sowas? Weil er gierig und auf seinen eigenen Vorteil ausgewiesen ist. Geld scheint für Judas ein enorm wichtiger Faktor gewesen zu sein und vielleicht auch das Streben nach Macht und Einfluss. Und das alles, obwohl Jesus mehrmals sehr deutlich gewarnt hat, dass Geldgier ein großes Übel ist. Vermutlich war Judas dabei, als der reiche Jüngling zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, wie kann ich mit dir unterwegs sein? Und er war danach nicht bereit, auf seinen Besitz zu verzichten oder den aufzugeben und hat deswegen verzichtet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und danach hat Jesus gesagt in Matthäus 19, und wieder sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und wieder sage ich euch, dieses wieder deutet darauf hin, das war ganz schön oft davor auch schon Thema. Judas hat dieses warnende Beispiel hautnah miterlebt und auch die vielen anderen Warnungen davor gehört gehabt, aber anscheinend nicht auf sein eigenes Leben angewendet. Und ja, Judas war definitiv mit Jesus unterwegs, aber seine Loyalität, die galt nicht dem Jesus, der das ewige Leben schenkt, sondern seine Loyalität galt primär dem Jesus, den er als Sprungbrett zu seiner eigenen Bedürfnisbefriedigung nach Wohlstand und Macht gesehen hat. Und nun kündigt dieser Jesus immer häufiger sein Leid und seinen Tod an. Und immer wieder spricht er von Demut, Hingabe, Nächstenliebe. Und nie, kein einziges Mal spricht er von einem weltlichen Großreich, das er anführen wird. Und auch nie spricht er von Geld im Überfluss, das die Jünger und Jesus haben werden. Und nach wird Judas bemerksam, puh, das passt mit meinen Plänen und Wünschen aber so gar nicht zusammen. Nach und nach wird Judas erkannt haben, dass Jesus vielleicht doch nicht der ist, für den er ihn gehalten hat. Und nach wird Judas erkannt haben, dass dieser Jesus nicht der Weg zu weltlichem Reichtum und Einfluss ist. Aber genau das wollte Judas eben. Genau das war ihm wichtig und deswegen ist er vor einem sehr großen Problem gestanden. In Matthäus 6, in Vers 24 lesen wir, niemand kann zwei Herren dienen. entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen festhalten und den anderen verachten. Wir lesen auf der einen Seite von Liebe und Festhalten und auf der anderen Seite von Hass und Verachtung. Und die Stelle verdeutlicht ganz klar, dass es unmöglich ist, mit voller Hingabe gleichzeitig Gott und anderen Dingen zu dienen. Und Judas musste deswegen in seinem Herzen eine Entscheidung treffen. Er musste sich entscheiden, welchem Herrn er auf Dauer dienen will. Und Judas traf eine dramatisch falsche Entscheidung. Denn Judas hat sich für das Geld entschieden. Das Geld war der Herr, dem Judas dienen wollte. Das Geld war der Herr, den Judas geliebt hat und an dem er festgehalten hat. Und den anderen Herrn, den Herrn Jesus, den hat er verachtet und gehasst, weil er ihm nicht das gegeben hat, was er wollte. Und deswegen wollte er ihn loswerden. Und deswegen war Judas zu dem Verrat bereit. Deswegen hat Judas Jesus, den Sohn Gottes, durch den Gott Vater alles erschaffen hat und zu dem hin alles geschaffen wurde, den hat er verraten und verkauft um den Preis, den man damals eigentlich nur für einen Sklaven bezahlt hat. Der Verrat passiert mitten in der Nacht. Judas kommt, grüßt Jesus freundlich mit Rabbi, wohlgemerkt nicht mit Herr. Er hat ihn auf die Wange geküsst, eine Begrüßung, die eigentlich nur unter Freunden und Vertrauten stattfindet, ein Zeichen von Intimität und Wertschätzung. Aber Judas hat überhaupt keine Wertschätzung mehr für Jesus, sondern nur mehr absolute Ablehnung. In seinem Egoismus hat Judas nicht erkannt, dass Jesus ihm genau das geben hätte können, was er eigentlich am allermeisten gebraucht hat. Vergebung für seinen Egoismus, seine Hinterlist und seine Gier. Und Judas hat nicht erkannt, welch kostbarer und unvergänglicher Schatz ein Leben mit Jesus ist und hat sich stattdessen Schätze auf Erden gesucht. Judas ist ein sehr gutes Beispiel für Menschen, die eine Zeit lang mit Jesus unterwegs sind sozusagen, die ihn ein wenig kennenlernen, die eine Zeit lang recht begeistert von Jesus sind, von der Persönlichkeit oder gewissen anderen Aspekten. Und Jesus hat Judas bestimmt eine Zeit lang sehr gut ins Konzept gepasst. Aber danach folgte die Enttäuschung, weil er eben falsche Erwartungen an Jesus gehabt hat, weil er Jesus eben nicht als den erkannt hat, der er wirklich war. Und das haben die anderen Jünger zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber wir sehen in unserem heutigen Text, dass Judas Jesus ganz konkret und ganz bewusst ablehnt und sich gegen ihn stellt. Das wird im Verrat ganz deutlich sichtbar. Wer ist Jesus? Erkennst du ihn als den, der wirklich ist, den menschgewordenen Sohn Gottes, den Retter? Gibt es in deinem Leben vielleicht andere Herren, denen du dienst? Sind es Dinge, die dich vielleicht im Hier und Jetzt voranbringen, Dinge, von denen du dir Freude, Befriedigung oder ein gutes Leben erwartest? Judas hat für sich eine klare Entscheidung getroffen. Wie entscheidest du dich? Kommen wir zur zweiten Person, zu dem Jünger, der zum Schwert greift. In unserem heutigen Bibeltext nimmt nämlich noch ein zweiter Jünger eine sehr zentrale Rolle ein. In Vers 51 lesen wir, dass einer von denen, die bei Jesus gewesen sind, einem Knecht des Hohepriesters das Ohr abgeschlagen hat. Und in unserem heutigen Text im Matthäus-Evangelium erfahren wir nicht, wer dieser Jünger gewesen ist, aber im Johannes-Evangelium erfahren wir es. Da steht, da zog Simon Petrus ein Schwert und schlug dem Diener des Hohepriesters das rechte Ohr ab. Petrus war der Jünger, der vorgeprescht ist, zum Schwert gegriffen hat und dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Petrus, das war auch einer der 12 Jünger. Petrus war aber gemeinsam mit Jakobus und Johannes nochmal in einem engeren vertrauten Kreis rund um Jesus. Und Petrus war definitiv bekannt für seinen feurigen Eifer und seine große Liebe für Jesus. Es war immer echtes Anliegen, bei Jesus zu sein, ihn zu erleben, mit ihm unterwegs zu sein und ihm, wo immer er nur konnte, bestmöglich zu helfen. Und unter den Jüngern war auch Petrus oft der, wie auch in unserem heutigen Text, der mutig vorausgegangen ist und oft der Erste war, der auf Jesu Fragen geantwortet hat. Manchmal mit ganz tiefen Glaubenswahrheiten, aber manchmal wird auch etwas vorschnelle Unüberlegtheit sichtbar. In seinen Antworten wird immer wieder seine große Liebe zu Jesus sichtbar, aber auch seine noch unzureichende Erkenntnis über die Rolle und den Auftrag Jesu. Und in dieser mangelnden Erkenntnis über die Rolle und den Auftrag Jesu hat sich Petrus in seiner eigenen Rolle und in seiner eigenen Stellung irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen und sich immer wieder ein bisschen überschätzt. In Matthäus 16 lesen wir, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Als Jesus eben begonnen hat, sein Sterben und Leiden anzukündigen, da ist Petrus mit diesen Plänen so gar nicht einverstanden gewesen. Wir sehen, er sagt, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir wirklich nicht. Und ich glaube einerseits, dass Petrus in seiner Liebe und in seinem Eifer für Jesus wirklich aus guten Motiven heraus nicht wollte, dass Jesus Leid widerfahren soll. Und andererseits hat Petrus eben, wie wir schon davor gehört haben, zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht so ganz erkannt, wer Jesus wirklich war. Er hat ihn eigentlich ähnlich wie Judas als Messias angesehen, aber nicht als den Messias, der gekommen ist, um die Menschen zu retten und zu einer Ewigkeit mit Gott zu befreien, sondern als den Messias, der gekommen ist, um ein weltliches Reich aufzubauen. Und deswegen waren diese Leidensankündigungen irgendwie in zweierlei Hinsicht sehr irritierend für ihn. Und als Petrus Jesus das mit diesem Leiden und Sterben ausreden will, da hat Jesus sehr heftig erwidert, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du bist nicht auf Gottes Gedanken, sondern auf die der Menschen. Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Die Worte, die müssen dem eifrigen Petrus, der seinen Herrn so sehr geliebt hat, wirklich durch Mark und Bein gedrungen sein. Jesus hat Petrus ganz deutlich vor Augen geführt, dass das zu seinem Auftrag gehört hat. Es war sein Auftrag gekommen, das Sühneopfer der ganzen Menschheit zu sein. Und dazu haben sein Leid, sein Tod und seine Auferstehung gehört. Das war Gottes Plan und jeder, der sich gegen diesen Plan stellte, der hat sich gleichzeitig gegen Gottes Plan gestellt und andere Ziele verfolgt. Und jetzt da sind wir in unserem heutigen Bibeltext. Die Jünger stehen mit Jesus da, die Volksmenge kommt mit Fackeln, Knüppeln, Schwertern, volle Montur und alles in diesem Text, in der Situation deutet darauf hin, dass Jesus nun gefangen genommen wird, dass nun sein Leiden beginnen wird. Nun wird das, was Jesus in der Theorie so oft angekündigt hat, auf einmal Realität. Und Petrus hätte an die vielen Leidensankündigungen Jesu denken können. Er hätte daran denken können, mit welcher Intensität Jesus ihn damals auf seine falsche Sichtweise hingewiesen hat. Aber was hat Petrus gemacht? Er hat emotional und vorschnell gehandelt. Er hat nicht gewartet, was der Sohn Gottes in dieser Situation tut, sondern zum Schwert gegriffen und Malchus das Ohr abgeschlagen. Er hat wie jemand gehandelt, der ein irdisches Königreich erwartet und hat gemeint, es liegt an ihm, das Ganze zu unterbinden und zu stoppen. Weil es mit seinen eigenen Plänen, mit seiner eigenen Wertvorstellung nicht übereingestimmt hat. Und er hat auf seine eigene Stärke vertraut und gedacht, er kann das Ganze verhindern. Aber er hat nicht konform zu Gottes Plan gehandelt. Und ich muss sagen, ich kenne das aus meinem Glaubensleben nur sehr gut. Ich bin zwar froh, dass ich erkannt habe, wer Jesus ist, aber ich habe Gott in seiner Allmacht, Größe, Souveränität, Herrlichkeit und Heiligkeit viel zu wenig erkannt. Und in diesem Mangel an Erkenntnis schätze ich mich deutlich höher ein, als es eigentlich sollte. Und immer wieder glaube ich, dass ich gar nicht so sehr auf Gottes Gnade angewiesen bin. Immer wieder habe ich so Anwandlungen, dass Gott auf meine Hilfe und auf mein Mitwirken angewiesen ist und ohne mein Engagement gewisse Dinge nicht laufen würden. Und ich bin immer wieder vorschnell und werk drauf los und verliere aus den Augen, um wen es eigentlich gehen sollte, nicht zuletzt bei der Predigtvorbereitung für heute. Und es geht um den Schöpfer von Himmel und Erde, um den, der von Anbeginn der Zeit alles in seiner Hand hält und um den, der die ganze Welt zusammenhält. Kennst du das vielleicht auch aus deinem Glaubensleben? Kommt es auch vor, dass du aus deiner eigenen Kraft, aus deinem eigenen Antrieb heraus agierst, vertraust auf deine eigene Stärke und verlierst vielleicht in gutem Eifer ein wenig aus den Augen, um wen es eigentlich gehen soll? Kommen wir zur dritten Person, zu Kaiaphas. Kaiaphas, das war der hohe Priester, der Jesus verurteilt hat. Und er steht als Person in unserer heutigen Predigt übergeordnet für alle Personen, die an diesem unfairen Gerichtsprozess teilgenommen haben und mitgewirkt haben. Es ist ein unfairer Gerichtsprozess, weil während, vor und eigentlich durch das gesamte Szenario jede damals gültige Rechtsvorschrift missachtet worden ist, damit die religiösen Führer ihr egoistisches Ziel erreichen können, Jesus endlich loszuwerden, um so weiterleben zu können, wie sie es für richtig gehalten haben. Die Unfairness des Ganzen beginnt bereits bei der Verhaftung Jesu. Denn nach jüdischem Recht war es damals eigentlich nicht erlaubt, dass Verhaftungen in der Nacht stattfinden. Ebenso wenig war es erlaubt, dass Gerichtsprozesse nachts stattfinden dürfen. Der Grund dafür war, dass Festnahmen und Prozesse vor öffentlichen Zeugen stattfinden mussten, um die Gefahr von unfairen Verfahren und willkürlichen Urteilen, um die Gefahr zu minimieren. Und ebenso wenig war es erlaubt, dass Prozesse während den Festtagen stattfinden sollten. Und auf all das ist keine Rücksicht genommen worden. Jesus wird mitten in der Nacht verhaftet. Der Prozess findet mitten in der Nacht statt, ganz ohne öffentliche Zeugen. Vielleicht denkst du, na gut, aber von Zeugen ist ja in unserem heutigen Text schon die Rede. Sie werden hier angeführt, aber es waren keine öffentlichen Zeugen, sondern es waren Vertraute der jüdischen Gelehrten und die haben das gleiche Ziel gehabt wie alle anderen in dem Raum, Jesus zu verurteilen. Waren sie also objektiv und an der Wahrheitsfindung auch nur irgendwie interessiert? Nein, waren sie nicht. In Vers 60 lesen wir, dass sie falsche Zeugen waren. Sie haben falsch ausgesagt. Und jeder weiß, dass man vor Gericht eigentlich dazu verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen. Aber angenommen, es würden alle Zeugen gleich raffiniert falsch lügen, dann könnte man meinen, dass die Lüge die Wahrheit ist. Aber sind die Zeugen in diesem Prozess so raffiniert? Na, sind sie nicht. Denn in Markus 14,55 steht, denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Die Zeugnisse, oder die Zeugenaussagen, die abgelegt wurde, die stimmten nicht miteinander überein. Es war klar, sie waren widersprüchlich und somit eigentlich völlig unglaubwürdig. Sie hätten eigentlich als falsche Beweisaussagen abgelehnt werden müssen und im besten Falle sogar eigentlich positiv für Jesus gewertet werden, da es eigentlich sehr widersprüchlich war. In 5. Mose 19,15 steht, nur auf Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll eine Sache beruhen. Das war hier nicht möglich, da alle Zeugen konträr zueinander ausgesagt haben. Nimmt es irgendeinen Einfluss auf das Verfahren? Nein, nimmt es nicht, denn als Kaiaphas bemerkt hat, dass die Zeugenbefragungen nicht in die Richtung gehen, die er sich erwünscht hat, hat er selbst eingegriffen und ein schwerwiegendes Vergehen begangen. Denn eigentlich war es nicht gestattet, dass ein Angeklagter dazu gezwungen wurde, gegen sich selbst auszusagen und sich selbst zu belasten. Aber wir sehen, Kaiaphas fragt genau das. Er fragt ihn, sag uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Eine direkte Aufforderung, sozusagen sich selbst zu belasten. In Filmen ist es häufig so, dass ein Angeklagter auf der Anklagebank sitzt und Fragen gestellt bekommt. Und dann kann der Verteidiger des Angeklagten Einspruch gegen die Fragestellung einwenden. Und das obliegt dann dem Richter, die Fragen zuzulassen oder abzulehnen. Aber hier ist es nicht möglich, denn der Richter ist der, der unzulässige Fragen stellt. Der Richter, der eigentlich zuständig ist, für Objektivität und Neutralität zu sorgen, ist der, der es darauf abgesehen hat, Jesus zu verurteilen. Und niemand in dem Saal ist in der Lage, seine unrechtmäßigen Fragestellungen zu unterbinden. Jesus antwortet dann auf die Frage, du hast es gesagt, ich bin es. Und da zerreißt Kaiaphas sein hohepriesterliches Gewand. Er zerreißt es und vergeht somit eigentlich das nächste Vergehen. Denn eigentlich war es einem Hohepriester untersagt, sein Gewand zu zerreißen, außer er wurde Zeuge einer Gotteslästerung. Und Kaiaphas macht es ganz bewusst, um mit dieser Reaktion seine Entscheidung nochmalig untermauern zu können. Und das wohl gravierendste Vergehen, das passiert beim Urteil. Jesus wird schuldig gesprochen, er sei ein Gotteslästerer und er sei des Todes schuldig. Und eigentlich musste in Verfahren, in denen die Todesstrafe ausgesprochen wird, besonders vorsichtig vorgegangen werden. Denn normalerweise durften Todesurteile nie am selben Tag beschlossen und vollstreckt werden. Normalerweise mussten die Richter nach Hause gehen, nochmal eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Tag nochmal verhören, beraten und erst dann durfte eine Entscheidung getroffen werden. Aber das passiert nicht. Das Urteil wurde vorschnell und ohne weitere Überlegungen getroffen. Und Jesus, der, der ohne Sünde war, wurde trotz zahlreicher Verfahrensfehler zum Tode verurteilt. Und in der Folge, da entlädt sich der ganze Hass der Betrüger an ihm. Wir lesen, dass sie Jesus angespuckt haben, ihn mit Fäusten geschlagen und verhöhnt haben. Lug und Betrug, um eigene Ziele zu erreichen, völlig ohne Skrupel, nur um Leute aus dem Weg zu schaffen, die einem nicht ins Konzept passen. Wir sehen an den drei Personen Egoismus, Selbstüberschätzung, das Verfolgen eigener Ziele und eigener Wünsche, das Handeln nach eigenen Plänen und wir sehen Lug und Betrug. Und all das ist konträr zu dem, wie Gott sich die Beziehung zwischen uns und ihm und die Beziehungen zwischen uns Menschen untereinander vorstellt. Und wenn wir gegen Gottes Willen verstoßen, dann wird das Sünde genannt. Und Sünde, das stört immer die Beziehung zwischen Gott und uns. Sie führt zu Trennung von Gott und uns. Und Sünde stört auch die Beziehungen zwischen den Menschen untereinander. Und es gibt nur einen Menschen, der ohne Sünde war. Und das ist die vierte Person, die wir uns jetzt da näher anschauen wollen. Jesus. Wie ist Jesus? Worin zeigt sich seine Sündlosigkeit? Die Sündlosigkeit Jesu zeigt sich darin, dass er liebt. Jesus liebt aber nicht sich selbst und schaut, dass er das tut, was für ihn gut ist, sondern Jesus liebt Gott Vater und alle Menschen vollkommen. Wo zeigt sich die vollkommene Liebe Jesu in unserem heutigen Bibeltext? Wenn man den Text durchliest, dann könnte man meinen, dass sich die Liebe Jesu vor allem im Umgang mit den Menschen in unserem heutigen Bibeltext zeigt. Zum Beispiel, als Judas kommt, um ihn zu verraten, spricht ihn Jesus mit Freund an. Ich persönlich würde die Situation wohl nutzen, um Judas mal so richtig die Meinung zu geigen und um ihm aufzuzeigen, wie feig und hinterlistig er ist. Aber Jesus war völlig ruhig und gelassen. Man könnte auch meinen, dass sich die Liebe Jesu darin zeigt, dass er dem Malchus, dem Knecht des Hohepriesters, dem Petrus eben das Ohr abgeschlagen hat, dass er dieses Ohr geheilt hat. Das lesen wir in Lukas 22. Doch Jesus sagte, lass ab, nicht weiter, und er berührte das Ohr und heilte ihn. Jesus heilt einen der Angreifer, die gegen ihn losgezogen sind, um ihn festzunehmen, und damit bewahrt er Petrus vor rechtlichen Konsequenzen. Und ja, in all diesen Handlungen ist definitiv Gottes Liebe gegenüber den Menschen sichtbar geworden. Aber die Liebe Jesu zu Gott Vater und uns Menschen, die geht viel, viel weiter und die zeigt sich in diesem Text deutlich tiefgehender. Denn Jesus hat all das ertragen. Er hat den Verrat durch Judas ertragen. Er hat den voreiligen Petrus ertragen. Er hat die falschen Zeugenaussagen ertragen, die falschen Anschuldigungen. Er hat den unfairen Prozess ertragen. Er hat das Schauspiel von Kaiaphas ertragen. Er hat das unrechtmäßige Urteil ertragen. Er hat den Hohn ertragen, den Spott und die Schläge. Und Jesus erträgt auch all das, was am selben Tag noch auf ihn zukommen wird. Und das ist das, was eigentlich das Schlimmste für ihn ist. Das ist viel schlimmer als das, was bisher passiert ist. Denn was die Seele Jesu zum Tode betrübt, das ist die bevorstehende Trennung von Gott Vater, von seinem geliebten Vater, die er am Kreuz ertragen hat. Schweigend, ohne ein Wort der Rebellion. Und Jesu Liebe zeigt sich nicht nur darin, dass er all das ertragen hat, sondern auch, dass er sich freiwillig in diese Situation begeben hat. Er hätte einen anderen Ort als den Garten Gethsemane wählen können, einen Ort, den Judas nicht gekannt hat. Er hätte, als die große Volksmenge auf ihn zugekommen ist, in der Dunkelheit der Nacht verschwinden können. Er hätte, als Petrus dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat, in diesem Wirbel hätte er fliehen können. Er hätte, wie wir es in Vers 53 lesen, den Vater bitten können, eine Legion von Engeln zu schicken, die ihn aus dieser Situation befreit. Er hätte in diesem Gerichtsprozess auf die Fragen des Kaiaphas nicht antworten müssen und sich damit nicht selbst belasten müssen. Und ohne diese Aussage wäre es sicher etwas schwieriger geworden, Jesus zu verurteilen. Aber Jesus hat all das nicht getan. Er hat sich freiwillig in die Arme seiner Feinde begeben. Er hat den Verrat, die Gefangennahme und den Gerichtsprozess nie aufgehalten, sondern schweigend über sich ergehen lassen. In vollem Vertrauen und in völliger Unterordnung unter Gott Vater weiß Jesus, seine Zeit ist jetzt gekommen. Und in völliger Liebe zu uns Menschen hat er all das ertragen und sich freiwillig hingegeben. In den Versen 54 und 56 unseres heutigen Textes lesen wir immer wieder, dass sich die Schriften erfüllen. Und genau so war es. Und Jesus wusste, dass es genau so kommen muss. Das war der Plan des Vaters. Das war sein Auftrag schon vor Grundlegung der Welt. Es war Jesu Auftrag, dass er Mensch wird, ein sündloses Leben lebt, freiwillig in den Tod geht und für die Sünden der Menschen bezahlt. Und er wusste genau, Das war der Anfang von dem Ganzen. Und er war bereit, all das zu ertragen. Er hat den Leid, den Schmerz und die Trennung von Gott freiwillig auf sich genommen. Im Garten Eden kommt die Sünde durch den ersten Adam in die Welt. Im Garten Gethsemane beginnt das Leiden und das Sterben des zweiten sündlosen Adam, um die Sünde ein für alle Mal zu besiegen. Und das ist vollkommene, selbstlose Liebe, ohne egoistische Motive. Und damit ist Jesus ganz anders als die drei anderen Personen. Er ist vollkommen, vollkommen rein und vollkommen heilig in jedem Aspekt. Wir haben am Anfang gehört, dass auch zwischen den drei Erstgenannten ein gravierender, wichtiger Unterschied zu finden ist. Und zwar, was sie noch gemeinsam haben, ja, alle drei sind in den Augen Gottes Sünder. Aber nur einer von ihnen war es auch in seinen eigenen Augen. Nur Petrus hat seine Schuld erkannt und zutiefst bereut. Und er ist zu dem gekommen, der Vergebung bringen kann. Zu Jesus, zu dem einen Gott, Jesus, zu dem einen, der Gott und alle Menschen vollkommen geliebt und ein vollkommen sündloses Leben gelebt hat. Und weil Petrus Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, ist ihm die Ewigkeit bei Gott gesichert. Die anderen beiden, die haben Jesus endgültig abgelehnt und die werden die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Fragen stellen. Glauben wir nicht auch immer wieder Freude und Erfüllung in anderen Dingen als in der Beziehung zu unserem Vater finden zu können? Vertrauen wir nicht auch immer wieder auf unsere eigene Stärke und wollen uns der Abhängigkeit von Gott nicht so ganz bewusst sein? Handeln wir nicht auch immer wieder nach eigenen Plänen und nicht so sehr nach Gottes Plänen? Und versuchen wir nicht auch hier und da mit unlauteren Mitteln an unsere Ziele zu kommen? Wenn du das in deinem Leben bemerkst, was tust du dann? Zu wem gehst du? Komm zu Jesus, zu dem makellosen Opferlamm, zu dem, der so wunderbar liebt, der für dich und mich alles ertragen hat und sich selbstlos und schweigend vollkommen hingegeben hat. Was soll dir dieser wunderbar liebende Gott vorenthalten? Und was kann jemals wichtiger, besser, schöner und wertvoller sein, als sein Kind zu sein? Ich möchte zum Abschluss noch beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du Mensch geworden bist, ein vollkommenes Leben gelebt hast, dass du Gott und den Vater vollkommen geliebt hast. Ich möchte danken, dass du die Trennung von Gott ertragen hast, freiwillig auf dich genommen hast, damit wir ewiges Leben haben können und uns Kinder Gottes nennen können. Amen.